Bea kauerte in einem Winkel des Bades und flüsterte zitternd meinen Namen. »Da ist niemand«, sagte ich. »Vielleicht war es nur ein Windstoß.« »Der Wind hämmert nicht mit der Faust an Türen, Daniel. Lass uns gehen.« »Sofort. Ich möchte nur noch eines herausfinden.« Schnell zogen wir uns im Dunkeln an. Ich nahm eine der Kerzen vom Boden auf und zündete sie wieder an. Ein kalter Luftzug wehte durchs Haus, als hätte jemand Türen und Fenster geöffnet. Die Flamme mit der Hand schirmend gingen wir in den großen Saal zurück. Bea blieb dicht hinter mir, fast ohne zu atmen. »Was suchen wir denn, Daniel?« »Es dauert bloß eine Minute.« »Nein, lass uns endlich gehen.« »Also gut.« Wir kehrten zum Eingang zurück. Da sah ich es. Die Holztür am Ende eines Ganges, die ich ein oder zwei Stunden zuvor vergeblich zu öffnen versucht hatte, war angelehnt. »Was ist?« fragte Bea. »Warte hier auf mich.« »Daniel, bitte!« Mit der Kerze, die im kalten Windzug flackerte, ging ich in den Korridor hinein. Bea seufzte und folgte mir widerwillig. Vor der Tür blieb ich stehen. Man konnte marmorne Stufen erahnen, die in die Schwärze hinunterführten. Ich trat auf die Treppe. Bea blieb mit der Kerze auf der Schwelle stehen. »Bitte, Daniel, lass uns endlich gehen!« Stufe um Stufe stieg ich die Treppe hinunter. Der geisterhafte Schein der Kerze in der Höhe ließ den Umriss eines rechteckigen Raums mit ungetünchten Steinwänden voller Kruzifixe erkennen. Vor mir zeichnete sich eine Marmorplatte ab, und darauf sah ich nebeneinander zwei gleiche, aber verschieden große weiße Gegenstände, in denen sich die flackernde Kerzenflamme stärker als sonst im Raum reflektierte. Nach einem weiteren Schritt begriff ich, es handelte sich um zwei weiße Särge. Der eine war kaum 3 Spannen breit. Die Nackenhaare sträubten sich mir. Es war ein Kindersarg, und ich befand mich in einer Krypta. Ich trat so nahe an die Marmorplatte heran, dass ich den Arm ausstrecken und sie berühren konnte. Nun sah ich, dass auf beiden Särgen ein Name und ein Kreuz eingraviert waren. Eine dicke Staubschicht lag darüber. Ich legte die Hand auf den größeren und wischte ganz langsam, fast in Trance, den Staub vom Sargdeckel. Im Kerzenschimmer konnte ich knapp entziffern: Penelope Aldaya, 1902 bis 1919. Ich war wie gelähmt. In der Dunkelheit kam etwas oder jemand näher. Ich spürte die kalte Luft über meine Haut streichen, und erst jetzt wich ich ein paar Schritte zurück.
»Raus hier«,
murmelte die Stimme aus dem Dunkel. Ich erkannte sie sogleich, Lain Coubert, die Stimme des Teufels. Ich stürzte die Treppe hinauf, und so wie ich wieder im Erdgeschoss war, packte ich Bea am Arm und zog sie hastig Richtung Ausgang. Wir hatten die Kerze verloren und rannten blind. Ich dachte, jeden Augenblick könne etwas aus dem Schatten springen und uns den Weg versperren. Doch am Ende des Gangs erwartete uns die Eingangstür, deren Ritzen ein Rechteck aus Licht zeichneten. »Siehst du«, flüsterte Bea. Ich tastete meine Taschen nach dem Schlüssel ab. Für einen Sekundenbruchteil schaute ich zurück und war sicher, dass zwei glänzende Punkte hinten im Gang langsam auf uns zukamen. Augen. Meine Finger fanden den Schlüssel. Verzweifelt steckte ich ihn ins Schlüsselloch, öffnete und stieß Bea heftig hinaus. Da sie merkte, wie erschrocken ich war, eilte sie durch den Garten aufs Gattertor zu und blieb erst stehen, als wir atemlos und mit kaltem Schweiß bedeckt auf dem Gehsteig der Avenida del Tibidabo standen.
»Was war da unten los, Daniel? War da jemand?«
»Nein, du bist bleich.«
»Ich bin immer bleich. Komm, wir gehen.«
»Und der Schlüssel?« »Den hatte ich im Schloss stecken lassen. Mir war nicht danach, ihn jetzt zu holen.«
»Ich glaube, ich habe ihn beim Hinausgehen verloren. Wir werden ihn ein andermal suchen.«
Wir eilten die Straße hinunter, wechselten die Seite und verlangsamten unsere Schritte erst, als wir gut 100 Meter von dem alten Haus entfernt waren und seine Umrisse in der Nacht aus den Augen verloren. Wir fanden ein einsames Taxi.
»Wann werde ich dich wiedersehen?«
»Ich rufe dich morgen oder übermorgen an«, sagte sie.
»Versprochen?«
Sie nickte.
Ich bat den Fahrer, an der Ecke Montaner Diputation einen Augenblick anzuhalten und erbot mich, Bea zu ihrer Haustür zu begleiten, doch sie schlug es aus und ging davon, ohne dass ich sie noch einmal küssen oder auch nur ihre Hand berühren konnte. Sie begann zu laufen und ich schaute ihr aus dem Taxi nach. In der Aguilar-Wohnung brannte Licht und ich konnte deutlich sehen, wie mich Thomas vom Fenster seines Zimmers aus beobachtete. Mit einem gezwungenen Lächeln, das er wahrscheinlich nicht sehen konnte, winkte ich ihm zu. Er erwiderte den Gruß nicht. Bei Tagesanbruch goss es wie aus Kübeln. Die Straßen waren überschwemmt und der Regen trommelte wütend an die Fenster. Um 7:30 klingelte das Telefon. Mit bis zum Hals schlagendem Herzen sprang ich aus dem Sessel, um abzuheben. »Bea?« flüsterte ich mit dem Rücken zu den anderen in den Hörer. Ich glaubte, einen Seufzer in der Leitung zu vernehmen. »Bea, bist du es?« Ich bekam keine Antwort und einige Sekunden später wurde eingehängt. »Sie wird später noch einmal anrufen«, sagte ich mir. »Jemand muss sie überrascht haben. Es war wohl nicht leicht, sich über Senor Aguilars Ausgangssperre hinwegzusetzen. Kein Grund zur Panik.« Es schüttete den ganzen Vormittag. Ich erzählte Fermin die Ereignisse der letzten Nacht, behielt aber für mich, was ich in der Krypta gesehen hatte. Er hörte mir fasziniert zu, aber trotz seines ungeheuren Drängens weigerte ich mich, ihm Form und Textur von Beas Busen zu beschreiben. Der Tag löste sich im Regen auf. Unter dem Vorwand, mir ein wenig die Beine zu vertreten, überließ ich meinen Vater nach dem Abendessen seiner Lektüre und ging zu Beas Haus. Dort angekommen, blieb ich an der Ecke stehen und schaute zu den Fenstern ihrer Wohnung hinauf. In den Fenstern sah ich die Schatten von Senor Aguilar und seiner Frau vorbeigehen. Von Bea keine Spur. Es war beinahe Mitternacht, als ich heimkehrte, schlotternd und die ganze Welt auf dem Buckel. »Sie wird morgen anrufen«, wiederholte ich mir 1000 Mal, während ich einzuschlafen versuchte. Am nächsten Tag rief sie nicht an, am darauffolgenden ebenso wenig, die ganze Woche nicht, die längste und letzte meines Lebens. In 7 Tagen würde ich tot sein. Nur jemand, der noch knapp eine Woche zu leben hat, ist fähig, seine Zeit so zu verschwenden, wie ich es in diesen Tagen tat. Ich lauerte auf einen Anruf und zerquälte mir die Seele. »Da muss etwas geschehen sein, Daniel. Eine Großtante, die gestorben ist, ein Papagei mit Mumps, eine Erkältung vor lauter entblößtem Hintern, weiß Gott was. Die Welt kreist nicht um das, wonach sie im Hosenzwickel gelüstet. Andere Faktoren beeinflussen das Werden der Menschheit.« »Meinen Sie, ich weiß das nicht? Sie kennen mich offenbar nicht, Fermin.« »Ha, mein Lieber, Sie könnten mein Sohn sein, so gut kenne ich Sie.« Er wühlte in seinen Taschen und gab mir einige Münzen. »Damit gehen Sie zum Telefon an der Ecke und rufen in etwas privaterem Rahmen Ihr Liebchen an.« »Bea hat mir ausdrücklich gesagt, ich soll sie nicht anrufen.« »Sie hat Ihnen aber auch gesagt, sie werde am Freitag anrufen und jetzt ist Montag.«